Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Das Jahr 2025 naht. Es wird wieder einmal ein Johann Strauss-Jahr sein. Der Walzerkönig wurde vor 200 Jahren geboren, der Schöpfer des Donauwalzers, das Oberhaupt der sogenannten Strauß-Dynastie. Und wieder einmal wird man bei den Zelebrationen auf den Herrn Papa vergessen, zumindest beinahe vergessen. Johann Strauß Vater, er war der eigentliche erste Walzerkönig, den die Stadt Wien hervorgebracht hat, war 21 Jahre älter als sein Sohn und eigentlich der Erfinder nicht nur dessen, was wir als den typischen Wiener Walzer bezeichnen, sondern auch des reisenden virtuosen Orchesters. Also wenn die Wiener Philharmoniker heutzutage auf Tournee gehen, dann wandeln sie auf den Spuren nicht ihrer Vorgänger im Hofopernorchester, sondern eigentlich auf den Spuren der legendären Strauß-Kapelle, deren Perfektion und Virtuosität auch Meister der ernsten Muse, etwa Hector Berlioz und Richard Wagner, bewundert haben. Grund genug, auch dem Papa, dem Vater Strauß, dem ersten Walzerkönig, wieder einmal einige Betrachtungen zu widmen. Zumal sich sein Todestag dieser Tage zum 175. Mal gejährt hat. Ein halbrunder Gedenktag, also Grund genug, Johann Strauß Vater zu Wort oder besser zu Ton kommen zu lassen. Willkommen im Musiksalon. Das war der sogenannte Furioso-Galopp von Johann Strauß Vater. Musik, mit der der erste Walzerkönig auf zeitgeistige Strömungen des Wiener Musiklebens oder eigentlich des internationalen Musiklebens reagiert hat. Franz Liszt, großer Sohn Österreichs oder Österreich-Ungarns, wie man möchte, kam 1839 zurück als strahlender Sieger. Er war mittlerweile ein weltberühmter Komponist und vor allem Pianist geworden und er hat mit seinem Grand Galopp Chromatique die Herzen der Musikfreunde, vor allem der Damen, höher schlagen lassen. Er hat Klavier gespielt wie niemand vor ihm und das hat sich sofort auf die Wiener Unterhaltungsmusik übertragen. Johann Strauß, damals bereits eine anerkannte Größe im Wiener Musikleben, die in ihren Konzerten immer wieder auch zeitgenössische, wir würden heute sagen E-Musik, aufgeführt hat, ehe die jüngsten Walzer und Polkas zum Erklingen gebracht wurden. Johann Strauß also hat die Musik Liszts genommen und die pianistische Virtuosität in eine orchestrale Virtuosität verwandelt. Die Strauß-Kapelle war berüchtigt und berühmt dafür, virtuoser, besser, präziser zu musizieren als alle anderen professionellen Orchester der Stadt. Schon ein Jahrzehnt zuvor hatte ein Kollege von Johann Strauß, nämlich ein Geiger, auf ähnliche Weise wie Liszt Furore gemacht, aber eben auf den vier Seiten seiner Geige. Und das war Niccolò Paganini, wenn man so will, der erste weltreisende Virtuose der Musikgeschichte. Bei ihm ist es noch ganz anders zugegangen als später bei Liszt. Da wurden dann Souvenirs à la Paganini verkauft und die ganze Stadt war hysterisch, weil sie den Virtuosen auf vier Seiten erleben wollte. Ein Hexenmeister war er. Man schrieb ihm dämonische Fähigkeiten zu. Auch darauf mussten die Unterhaltungsmusiker natürlich sofort reagieren und Johann Strauß nahm eine der berühmten Etüden von Paganini her und hat sie für sich und sein Ensemble arrangiert. Er konnte da als gegen Paganini sozusagen aufgeigen und wenn er wahrscheinlich nicht ganz so virtuos gewesen sein wird wie Paganini, das Publikum hat ihm doch zugejubelt und er musste seine Kunstfertigkeiten wieder und wieder präsentieren. Scherzo alla Paganini für einen Solo-Geiger und sein Ensemble. Johann Strauss Vater hat da den großen Niccolo Paganini paraphrasiert und dann sein Publikum in Raserei versetzt, beinahe so wie das italienische Vorbild. Musiziert hat Johann Strauss mit seiner Kapelle damals schon seit Jahren. Er war bereits eine Berühmtheit. Geübt hat er seine Kunst, wie gesagt, zunächst in den Unterhaltungsorchestern der Stadt, dann an der Seite von Josef Lanner. Und die beiden waren so erfolgreich, dass sie jeder sein Orchester gründen konnte und einträchtig nebeneinander das vergnügungssüchtige Wien mit neuer Musik beschenkten. Der Anfang war natürlich nicht leicht. Nach der Trennung hat der schmächtige, blasse, aber schwarzhaarige und glutäugige Geiger und fanatische Orchestererzieher Johann Strauss einen Gastwirt samt Gastgarten finden müssen, wo er aufspielen konnte. Und das waren die zwei Tauben. Und so entstand denn auch das Opus 1 von Johann Strauss Vater, der Täuberumwalzer. Musiziert noch ein kammermusikalisch besetztes kleines Ensemble, aber die Kapellen von Lanner und Strauss haben sich bald weit vergrößert und wurden zu richtigen kleinen Orchestern. Wie gesagt, virtuos, vor allem die Strauss-Kapelle war bald international berühmt, auch weil sie in ihren Konzerten immer wieder Konzertmusik von bedeutenden modernen Komponisten wie Hector Berlioz oder auch Richard Wagner präsentiert hat. Die Unterscheidung zwischen ernster und unterhaltender Musik, wie sie heute so selbstverständlich scheint, war damals keineswegs gang und gäbe. Komponisten und Orchesterleiter vom Range von Lanner und Strauss mussten auf das Zeitgeschehen reagieren. Natürlich haben sie immer wieder Huldigungskompositionen für adelige Gönner und vor allem für Festivitäten im Erzhaus Habsburg geliefert. Daran sollte ja die ganze Kaiserstadt immer Anteil nehmen. Sie haben aber auch, wie wir schon im Falle von Paganini und Liszt gehört haben, auf künstlerische Strömungen reagiert. Und ideal ist es gewesen, wenn die künstlerischen Strömungen etwas mit der adeligen Gesellschaft zu tun hatten, möglichst direkt. Da war zum Beispiel eine in der ganzen Stadt bekannte und beliebte Prinzessin Luise von Wasa-Baden. Wenn deren Gegenwart bei einer Abendgesellschaft angesagt war, dann war man besonders aufmerksam, denn Luise, Prinzessin Luise, hatte eine wunderschöne Stimme und hat hervorragend gesungen. Das war natürlich Seitenblicke tauglich in der damaligen Zeit. Und Johann Strauss hat auf die Beliebtheit der Prinzessin reagiert und hat ihr seinen Philomelenwalzer gewidmet. Philomele, das ist in der griechischen Mythologie eine junge Dame, die in eine Schwalbe verwandelt worden ist. Später hat man daraus eine Nachtigall gemacht. Aber wie auch immer, man hört bei Strauss schon im ersten Walzer fröhliche Vogelstimmen zwitschern. Thank you. Eine andere junge Dame, die als Künstlerin Karriere gemacht hat und die alles andere als adelig gewesen ist, war Fanny Elsler, eine Tänzerin, Tochter eines Vertrauten von Josef Haydn und eine ungemein charmante Person, die brillant getanzt hat offensichtlich und die Wien auch in Raserei versetzt hat. Auch darauf mussten die Musiker natürlich reagieren und eine der Nummern, die besonders berühmt geworden sind von der Tänzerin Fanny Elsler, das war der Cachucha-Tanz. Ein regelrechter Reißer spanischer Provenienz. Und da wurden dann Bilder angefertigt, die allenthalben in Wien zu sehen waren. In jeder besseren Fleischhauerei, in jeder Bäckerei hingen die Konterfeis der Elsler. Und Strauss Vater hat in einem seiner Konzerte anlässlich eines Sommerfestes, das Floras Freudenfeier hieß, im August 1837 seinen Cachucha-Galopp präsentiert. Bis heute eine der zündendsten Nummern aus seiner Feder. Obwohl es sich dabei offenkundig um einen Schnellschuss gehandelt hat. Auf der Originalpartitur des Stücks steht der Vermerk: Dieser Galopp wurde eine Stunde vor Eröffnung des Balls von Johann Strauss komponiert, vom Kopisten kopiert, ohne Probe exekutiert, außerordentlich applaudiert und dreimal repetiert. Musikalisch applaudiert haben die Komponisten der Unterhaltungsszene in Wien damals natürlich auch ihren Gastgebern. Sie haben genau gewusst, ohne die großen Cafés und Wirtshäuser mit ihren Gastgärten und Saletteln, in denen man aufspielen konnte, hätten sie nie Karriere gemacht. Und umgekehrt natürlich, die Kaffeehäuser und Gaststätten hätten sich nie gefüllt, wenn nicht Lanner oder Strauss dort konzertiert hätten. Wir haben schon das Opus 1 Täuberlenwalzer gehört und natürlich ist auch das berühmteste Wiener Kaffeehaus, das berühmteste Wirtshaus, in dem, wie man in Wien so schön sagt, die Musik gespielt hat, zu Titelehren gekommen. Dem Sperl hat auch Johann Strauss Vater einen Sperl-Festwalzer, einen Sperl-Galopp und eine Sperl-Polka gewidmet.
Thank you.
Diese Sperlpolka ist auch Dokument des Ruhms, den Johann Strauss' Vater im Entstehungsjahr 1842 bereits erlangt hatte. Zwei Tage nach der Uraufführung im Sperl natürlich hat der Verleger Haslinger die Noten publiziert. 9 Tage später musste bereits die zweite Auflage erscheinen. Musik war also eine herrliche, sprudelnde Geldquelle. Und der Ruhm von Johann Strauss und seinem brillanten Orchester, der drang weit über die Grenzen Österreich-Ungarns hinaus in die ganze Welt. Und es war ganz selbstverständlich, dass die Strauss-Kapelle dabei war, als man das Kaiserpaar in Prag zum König und Königin von Böhmen krönte. Da waren enorme Festlichkeiten angesagt schon im Vorfeld. Und von Prag aus ist man dann auf Tournee gegangen und diese Tournee war ein Sensationserfolg. In allen europäischen Ländern, die da bereist wurden, Deutschland, Frankreich und dann England. Nach London fuhr man, um bei den Krönungsfeierlichkeiten von Königin Victoria dabei zu sein, sozusagen als wienerisches Präsent aus der Kaiserstadt. Fürst Esterhazy bat da zum großen Fest, quasi als der Gastgeber aus Österreich-Ungarn in London. Natürlich hat da die Straußkapelle auch aufgespielt. Das war im Vorfeld der Krönungsfeierlichkeiten. Und danach ging die Tournee weiter. Und Johann Strauss war nicht nur enorm erfolgreich, er war auch am Ende seiner Kräfte. In Calais ist er dann zusammengebrochen und kam als kranker Mann nach Wien zurück. Diese Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Das war im Dezember, aber im Jänner hat sich Johann Strauss schon wieder auf die Programme setzen lassen. Die musikalische Karriere ging weiter und natürlich wurde zu allen festlichen Anlässen des Kaiserhauses immer Musik von Johann Strauss verlangt und geliefert. Das galt nicht nur für den Vater, sondern bald auch für den Sohn. Im Jahr 1844 musste Johann Strauss' Vater ja erleben, wie gegen seinen Willen Johann Strauss der Jüngere im Domeyer in Hietzing debütierte und von den Wienern genauso bestaunt wurde wie der Vater selbst bei seinen eigenen Konzerten. Bald haben sich Vater und Sohn geeinigt, obwohl die Klatschspalten ja eine Zeit lang voll damit waren, dass sich der Vater von der Familie getrennt hatte und zu einer Freundin und Lebensgefährtin gezogen war. Die Musik war stärker. Und wenn Strauss' Vater zur Feier des Namenstags der Kaiserin eine Annenpolka komponiert hatte, dann tat es ihm der Sohn ein paar Jahre später gleich. Die beiden Stücke soll man nicht miteinander verwechseln. Sie sind beide populär geworden. Die Annenpolka, die beliebte Annenpolka, wie sie im Titel heißt, stammt vom Vater. Die nicht minder berühmte andere Annenpolka stammt von Sohn Johann Strauss. Aber nicht nur Huldigungen für die Mitglieder des Kaiserhauses standen bei Johann Strauss' Vater auf dem Programm. Es war nicht zu übersehen, dass die Bevölkerung der Kaiserstadt Wien immer ärmer geworden ist. Wir heute wissen, dass ein paar Jahre später die Revolution ausgebrochen ist und die Zeitgenossen haben es wohl gespürt, dass es gärt. Johann Strauss hat auch Benefizkonzerte für die Armen und Notleidenden gegeben. Zum Beispiel kam eine seiner Walzerkompositionen, Lorelei, bei einem Benefizkonzert zur Uraufführung, das zugunsten eines Kinderspitals gegeben wurde, 686 Gulden sind dabei eingenommen worden. Das war eine enorme Summe. Etwa 3.500 Leute waren zugegen. Der Komponist Johann Strauss hat mittlerweile auch seine schöpferischen Kräfte weit entwickelt. Man kann es hören, von den frühen Täubelnwalzer bis zu diesen Loreley-Klängen ist es musikhistorisch gesehen ein weiter Weg. Plötzlich ist nicht mehr nur ein etwas modernisierter oberösterreichischer Ländler zu hören, sondern einschmeichelnde Walzermelodien eindeutig wienerischer Provenienz in großer Eleganz. Das sind die Vorlagen, die die Söhne dann übernehmen werden. Auch wenn der Papa wieder einmal die Schwalben und Nachtigallen fliegen lässt, etwa zu Ehren der schwedischen Nachtigall, der großen Sängerin Jenny Lind, die vokal die wienerischen Theatergeher beeindruckt hat, wie zuvor tänzerisch Tiffany Elsler. Und also gleich komponiert Johann Strauss wieder einen Walzer. Und da scheinen die viel später entstandenen Dorfschwalben aus Österreich des zweiten komponierenden Sohns, Josef Strauss, nicht mehr weit. Aber wie gesagt, Dieses tönende Biedermeier musste bald ein Ende finden. Aus sozialpolitischen Gründen ging die Epoche mit ihrer verordneten Ruhe zu Ende. Das Volk ging auf die Straße. Die Revolution von 1848 hat das Kaiserreich in den Grundfesten erschüttert. Und die Musiker Wiens waren zunächst einmal alle miteinander auf der Seite der Aufständischen. Strauß Sohn sowieso, ihm hat das der Kaiser Franz Josef, der nachmalige Kaiser, lange nicht verziehen und ihm erst viel, viel später als gedacht den Titel kaiserlich-königlicher Hofballmusikdirektor verliehen, der für den Vater einst erfunden worden war. Aber auch Strauß Vater komponierte zunächst einmal allerhand Stücke, vor allem Märsche für die Revoluzzer, die Studenten, die Deutschnationalen und viele andere Banner, die da vorangetragen wurden. Aber anders als der Sohn hat Strauß Vater rechtzeitig eine Kehrtwende vollzogen. Und als der Feldmarschall Radetzky siegreich von der Niederschlagung der italienischen Freiheitsbewegung heimkehrte, da erklang jenes Stück, das bis heute mit dem Namen Johann Strauß Vater verbunden ist. Wenn in den Jahren nach 1848 politische Kritik geübt wurde, dann wie zuvor schon zwischen den Zeilen verdeckt. Eines der spätesten Werke von Strauß Vater, das Opus 233, heißt Piefke und Puffke Polka. Das waren zwei Karikaturfiguren, so Cartoonfiguren jener Ära, die sich schon auch ein bisschen subversiv äußern durften, aber nur in Maßen. Da hieß es dann unmittelbar nach der Revolution im Dialog, na, was gibt's denn Neues? Neues? Bei uns? Nicht viel, auch politisch nicht. Es wird bloß das Alte geflickt. Eines der rauschenden Feste der nachrevolutionären Ära in Wien wurde am 22. September 1849 gefeiert. Und zwar zu Ehren des Siegers Feldmarschall Radetzky. Und da sollte Johann Strauß natürlich nicht fehlen. Er hätte für diesen Zweck sogar einen zweiten Radetzky-Marsch komponieren wollen. Aber am 22. September hat einer gefehlt, nämlich Johann Strauß. Er lag krank danieder, war vom Scharlach befallen worden und von dem zweiten Radetzky-Marsch, dem Radetzky-Bankettmarsch, hat er nur ein paar Takte skizzieren können. So abrupt endet das Schaffen von Johann Strauß Vater. Geblieben ist uns vor allem der echte Radetzky-Marsch, der jeden 1. Jänner am Ende des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker erklingt und der auch sonst in aller Welt als einer der berühmtesten Märsche der Musikgeschichte gespielt wird. Wie vielschichtig und reich das Schaffen dieses Komponisten gewesen ist, und wie wichtig seine Position war als Vater der Wiener Unterhaltungsmusik, das ahnen die wenigsten Musikfreunde. Wir schließen mit jenem Stück, das so berühmt geblieben ist. Aber Nicolas Harnoncourt hat es bei seinem ersten Neujahrskonzert nicht nur am Ende musizieren lassen, sondern auch am Anfang. Und zwar in zwei verschiedenen Versionen. Am Schluss erklang der Marsch, wie er immer erklingt, am Beginn in einer, wie es scheint, viel dezenteren und vor allem gemesseneren Version. Also enden wir mit dem originalen Radetzky-Marsch, mit der Frühfassung, in der Aufnahme durch die Wiener Philharmoniker unter Nicolas Harnoncourt.
Thank you.
Das war unsere Hommage an den Erfinder des Wiener Walzers, wie wir ihn kennen und lieben. Und an den Vater der Strauß-Dynastie, Johann Strauß Vater. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.